Wir sind heute ja wieder im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und wer keine Bibel jetzt gerade vor sich hat, wir haben ja einige, der kann sich gerne da eine holen. Denn es ist sicherlich gut, wenn man auch den Text hat. Denn wir leben ja von Gottes Wort letztendlich. Nicht in erster Linie von der Predigt. Die Predigt legt das Wort Gottes aus. Aber das, was unseren inneren Menschen wirklich hilft und stärkt, ist das Wort Gottes selbst. Und die Predigt soll eher ja, dazu dienen, dass das Wort Gottes leichter ja, aufgenommen werden kann. Und letztendlich ja, glauben wir der Bibel. Und ja, weil wir da auch Gottes Hilfe brauchen, möchte ich, dass wir uns noch einmal zu Gott hinwenden und ja, ihn darum bitten. Stehen wir dazu noch einmal auf. Ja, himmlischer Vater, jetzt ist die Zeit, besonders jetzt ist die Zeit, wenn wir uns um dein Wort bemühen, dass du auch in unser Herz und Leben sprichst. Herr, wir wollen dich bitten, dass das, was dort steht, dass wir das mit unserem Herzen auch verstehen und auch annehmen und dann auch umsetzen können. Herr, hilf, dass es nicht nur ja, darum geht, dass wir es verstanden haben mit unserem Kopf, sondern dass wir auch mit unserem Leben darauf ja, eingehen. Um diese Gnade bitten wir dich. Denn wir wissen genau, der Glaube ohne Werke und ohne Liebe ist tot. Herr, und so segne du uns miteinander und hab Dank, dass du das gerne tun möchtest. Amen. Amen. Der kleine Philipp ist in seinem Kinderzimmer und spielt. Er spielt eigentlich immer das Gleiche. Er ist der Superman und er will die Welt retten. Der Superman, der jede Gefahr bekämpft, auf den Papa und Mama sehr stolz sein können. Und so spielt er und kämpft gegen Monster, jagt Schwerverbrecher, die die Welt in die Luft sprengen wollen. Und er schafft es immer, wenn es auch ganz knapp ist, zu siegen. Philipp hat etwas in seinem Herzen, was eigentlich in jedem Menschen schlummert. Er will bedeutsam sein. Er will wichtig sein. Sein Leben soll zu etwas wirklich Großem dienen. Ja, da gibt es auch den Markus, der in der Schule nicht so weit gekommen ist, aber nachmittags und abends, manchmal sogar bis in die Nacht, da sitzt er am Computer und spielt sein Rollenspiel. Dort ist er der starke Elfenfürst, der Tausende von Kämpfen schon gewonnen hat. Im wirklichen Leben wird er als ungelernter Arbeiter eingestellt. Er macht seinen Job recht und schlecht. Er hat wenig Perspektive, aber in der Nacht, da steigt er auf. Er ist schon bei Level 2324. Hier bei den Computerpixeln, da hat er Bedeutung. Ja, dann gibt es auch den Rüdiger. Der hängt sich in die Arbeit, nimmt alles an, was ihn beruflich weiterbringt. Die Karriereleiter wird emporgeklommen. Und es gibt ihm Befriedigung, eine Stufe nach der anderen geschafft zu haben. Es macht ihn irgendwo auch ein bisschen stolz, dass er schon weiter ist wie die Kollegen, die mit ihm eingestellt worden sind. Er konnte sie überholen. Aber wofür das alles? Nun, er bekommt Anerkennung von den Vorgesetzten, er bekommt mehr Geld, er kann sich dadurch auch mehr leisten. Ja, und dann? Ich weiß, wir sind hier im Gottesdienst und jeder von euch hat ja schon so eine Ahnung, worauf der Gedanke hinzielt. Es zielt auf den Tod hin, zielt dorthin, dieser Gedanke, dass wir den Staub, den wir durch unsere Arbeit für kurze Zeit veredeln, nicht in die Ewigkeit mitnehmen können. Letztendlich ist alles, was wir hier auf dieser Welt anschaffen, ja sogar unser eigener Körper, den wir hegen und pflegen, selbst der wird zu Staub. Und doch bleibt da der Wunsch nach Bedeutung im Herzen eines jeden gesunden Menschen. Wisst ihr, und dieser Wunsch ist ein Wunsch, und ich denke, der kommt aus dem Herzen Gottes. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott selbst ist bedeutsam. Er ist der Schöpfer dieser Welt und ist würdig, dass seine Geschöpfe ihn ernst nehmen, ihn achten, ja ihn sogar anbeten. Warum? Ja, weil er so wichtig ist. Er ist wichtig für unser irdisches Leben. Er ist wichtig für unsere Zukunft, für unser geistliches Leben. Seine Taten, seine Person, ja einfach sein Alles ist einfach bedeutsam. Und wir sind nach seinem Bild gemacht. Wir wollen heute dem Gedanken nachgehen auch, was ist wirklich bedeutsam? Was bringt unser Leben Bedeutung? Und mit diesem Gedanken starte ich in den Bibeltext, und zwar Markus Kapitel 10, Vers 35 bis 45. Da heißt es: Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also hier, der Jesus sagt ganz deutlich am Ende, er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und der Höhepunkt dieses Dienstes ist, dass er sein Leben hingibt. Der größte Dienst. Nun, denken wir nochmal an Philipp, an Markus und an Rüdiger. Der Wunsch nach Bedeutung. Schon interessant, was Jakobus und Johannes hier auch auf ihrem Herzen hatten. Sie wollten neben dem Herrn Jesus herrschen. Links und rechts neben dem Herrn Jesus sitzen. Wieso kam denn eigentlich dieser Wunsch in ihr Herz, also in das Herz der Jünger? Ich denke, dass Matthäus uns darüber etwas berichtet. Und zwar heißt es in Matthäus Kapitel 19, Vers 28, da steht: Jesus aber sprach zu ihnen, es geht um die Jünger: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Throne sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Okay, das war wahrscheinlich so ein bisschen im Herzen der beiden Jünger und dachten, ja, wie wird es wohl sein, dass später in dieser Zeit, wo der Herr Jesus und dann natürlich auch wir über Israel richten werden. Das hatten sie noch im Ohr. Sie dürfen mit Christus richten und dann wollten sie ganz nah bei ihm sein. Ja, erster und zweiter Mann. Das hatten sie sicherlich auch ihrer Mutter gesagt. Denn im Matthäus-Evangelium, da wird gesagt, dass die Mutter zu dem Herrn Jesus kam. Da heißt es, Matthäus 20, Vers 20. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzt, in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Also hier wird die gleiche Geschichte nochmal im Matthäus-Evangelium erklärt. Es sieht also so aus, dass die beiden Brüder mit ihrer Mutter vor dem Herrn Jesus stehen und diese Bitte dann eben auch äußern. Nun, war es denn schlecht, diese Bitte auszusprechen? Hat der Herr Jesus sie deshalb gerügt? Ist es schlecht, wenn der Wunsch nach Bedeutung im Herzen sich regt, dass man dem nachgeht? Sollten wir denken, das darf nicht sein? Das gehört nicht zu einem christlichen Lebensstil. Worum geht es hier dem Herrn Jesus in dem Text, also hier bei dieser Begegnung? Bei der Bitte um das Herrschen macht er zum einen deutlich: Liebe Jünger, das wird nicht im Vorfeld entschieden. Also quasi, ihr seid mir nachgefolgt, ihr seid noch gar nicht bis zum Ende mir nachgefolgt, also jetzt schon so ein bisschen und jetzt soll ich schon gleich den Lohn austeilen. So geht's nicht. Ihr habt zwar jetzt einen Anfang mit mir gemacht, habt auch diesen Wunsch im Herzen, aber das wird jetzt von mir nicht entschieden. Die anderen Jünger, die das Gespräch mitverfolgt haben, wurden sauer. Haben es gehört? Warum waren sie sauer geworden? Naja, vielleicht, weil sie selbst auch auf diesem Thron sitzen wollten. Hat Jesus diese Jünger deshalb gerügt? Nein. Er nimmt das zum Anlass, um zu zeigen, was die Voraussetzung ist, um im Reich Gottes Bedeutung zu haben. Der Wunsch ist nicht das Problem. Der Herr Jesus sagt selbst, wer groß sein will. Groß sein wollen ist etwas, was Gott bei uns wecken will. Er will es nicht niederhalten. Nach dem Motto, ja, also sieh dich eher so als kleines, unbedeutendes Würmchen an, das vielleicht in seiner Lebzeit mal ein Loch in diese Erde bohrt und dann bist du wieder weg. Ja, die Zeit, ja, macht alles wieder glatt und ob du da gelebt hast oder nicht, völlig gleichgültig. So möchte Gott nicht, dass wir denken. Wir sollten auch nicht diese falsche Demut pflegen. Ach, ich bin so gering, habe so wenig Gaben. Ich bin froh, wenn ich im Himmel irgendwo ganz hinten in der Ecke sitze, dass ich noch so Gott von Weitem sehen kann. Da bin ich schon froh. Denk so nicht. Es ist kein christlicher Gedanke. Solche Menschen sehen sich vielleicht selbst als sehr geistlich an, aber durch diese falsche Demut sind sie einfach unbrauchbar. Ja? Wir sind zum Hören und zum Bleibenden geschaffen. Der Gedanke, lieber Bruder und liebe Schwester, über dein und mein Leben ist, dass du groß sein sollst im Reich Gottes. Das ist Gottes Ziel. Es ist so, dass Gott bei seinen Leuten es möchte, dass er viele große Leute hat. Genauso wie bei einem Trainer, der möchte, dass er viele gute Leute hat, die bei dem Fußballspieler, bei dem Handballspiel was ausrichten können. Und Gott möchte das auch. Gott möchte auch, dass wir in seinem Reich, dass wir groß werden. Wie gelangt nun der Mensch dahin? Wie gelangst du dahin? Nun, wenn du noch auf dem breiten Weg bist, der in die Hölle führt, dann ist das Erste, was du tun musst, dass du dich bekehren musst. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn du dich noch nicht zu Jesus bekehrt hast, ich kenne ja dein Leben so nicht, du weißt es ja, ob du dem Herrn Jesus gehörst oder nicht, dann wird es allerhöchste Zeit, dass du dich zu Christus wendest und ihn in dein Leben einlädst. Dass du ihn um Vergebung bittest und sagst, Herr Jesus, nimm mich in deine Herde, nimm mich in deine Jüngerschaft, bitte. Ja? Wenn Christus sagt, komm zu mir, vertraue dein Leben mir an, lass dich von mir retten und du kommst nicht, dann heißt das, ich lehne Jesus mindestens bis zu diesem Zeitpunkt ab. Ich habe noch Vorbehalte gegenüber Christus. Und was ist das letztendlich? Wenn du weißt, du musst dich bekehren und bekehrst dich nicht, dann ist das eine Beleidigung Gottes gegenüber. Denn er sagt, komm zu mir. Er breitet die Hände aus. Und da ist jemand und sagt, nein, jetzt noch nicht, später. Es bedeutet, unter deiner Führung geht's mir einfach noch so schlecht, da möchte ich das lieber alleine tun. Erst später, vielleicht kurz bevor ich sterbe, damit ich eben noch in den Himmel komme. Verstehen wir? Wenn du weißt, du sollst dich bekehren, dann tu es. Und jeder weitere Tag, wo du das nicht tust, ist es so, Jesus, noch nicht, ja, du hast mit meinem Leben jetzt noch nichts zu sagen. Deshalb, wenn Gott dich ruft, dann komme zum Leben, werde ein Jünger von Jesus, das ist der erste Schritt, auch zur Bedeutung, auch für die Ewigkeit. Ohne Christus gibt es kein ewiges Leben. Das hat der Herr Jesus uns am Kreuz erkämpft. Wie gelangt nun der Jünger von Jesus dahin, dass Höheres und Bleibendes in seinem Leben verwirklicht wird? Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich auch diesen Gedanken gehabt, ja, wie sollen denn die Geschwister und Freunde, die hier sind, diese Predigt annehmen? Und dann dachte ich an zwei Dinge. Sie sollen ihr eigenes Leben ernst nehmen. Du hast nur dieses eine einzige Leben und das sollst du sollst dich selbst ernst nehmen und nicht denken, es kommt nicht drauf an. Es kommt drauf an. Und das Zweite, du sollst das Wort Gottes ernst nehmen, was er zu dir spricht. Du sollst die Predigt ernst nehmen. Beides. Nun, wie wird der Jünger in Gottes Augen bedeutsamer? Oder wenn der Herr Jesus sagt, groß? Zuerst einmal, wie ist der Weg der Anerkennung und der Herrschaft bei den Menschen? Der Herr Jesus sagt dir sehr deutlich, es geht über die Ellenbogen bei den Menschen. Die Herrscher unterdrücken. Sie drücken die Menschen unter sich, damit sie dann auf den Menschen stehen können. Damit da noch jemand rausschaut mit dem Kopf. Ja? Und das ist der, auf dem, er ist nur deshalb größer, weil er auf anderen steht. Man versucht, sich auszustechen, an die Wand zu drücken, Menschen klein machen, damit man selbst größer wird. Um in der Firma der Beste zu sein, geht es manchmal auf Kosten der Kollegen. Da werden Menschen gemobbt, um selbst weiterzukommen. Ist nicht überall so, aber es passiert. Und für was strengt sich der Mensch so an? Nun, damit man hier etwas mehr Staub veredeln kann, der doch dann vergänglich ist. Der Weg, den Jesus bei seinen Jüngern sehen möchte, ist ein ganz anderer. Wie sieht nun der Weg für den Jünger aus? Ist es der Weg des christlichen Verstehens? Muss der Jünger also viel lernen? Ihr seid jetzt auch hier und ich hoffe, ihr seid noch wach. Das heißt, dass man lernt, dass man eben eine Predigt hört und nochmal nachschaut im Text, sagt, ja, so kann man das verstehen, dass man zu Hause die stille Zeit macht, dass man betet eben und dass man das, was man liest, alles für wahr hält. Ist das der Weg der vermehrten Anerkennung bei Gott? Sicherlich ist das die Grundlage, ja, dass wir überhaupt wissen, wem wir glauben. Es ist die Grundlage, in der Bibel zu lesen und auch zu Gott zu beten, damit wir überhaupt einen Anfang machen können im christlichen Leben. Aber wird das hier von dem Herrn Jesus betont? Also im Bibeltext nicht. Er betont das nicht. Was ist denn aber wichtig? Das Erste, was hier dem Herrn Jesus wichtig ist, er spricht von der Bereitschaft, ihm im Leiden nachzufolgen. Die Jünger, die wollten ja links und rechts bei Jesus sitzen, mit ihm herrschen. Und der Herr Jesus macht deutlich, es gibt da keine leichte Abkürzung. Ich kann euch solche Bitten hier nicht gewähren. Seid ihr bereit, den Kelch, der mir bereitet ist, mit mir zu trinken? Wie ist es, könnt ihr meine Taufe empfangen? So sagt ihr der Herr Jesus. Was ist denn damit gemeint? Vers 33 und 34 in Kapitel 10, dort heißt es, siehe, so sagt der Herr Jesus, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priester und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zu Tod verurteilen und ihn den Heiden ausliefern und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Trinken und taufen. Beides hat der Herr Jesus gesagt. Trinken hat was mit innen zu tun, Taufen etwas mit außen. Ja, wenn man ans Wasser denkt. Ich trinke, ich lasse mich taufen. Mit was denn? Der Herr Jesus hat von seinem Leiden gesprochen. Er hat davon geredet, was er durchmachen wird. Was er durchmachen wird, wenn er den Weg Gottes geht. Und deshalb auch diese Frage an die Jünger: Werdet ihr auch das Leiden um Gottes Willen annehmen? Könnt ihr das? Dies ist die Voraussetzung, um bedeutsam, um groß im Reich Gottes zu werden. Seid ihr bereit, auch für Christus zu leiden? Was sagten sie? Vers 39, wir können es. Interessant, vorher, als der Herr Jesus nach Jerusalem gezogen war, da heißt es in Vers 32, sie folgten ihm nach mit Bangen. Also da waren sie noch zittrig, noch ängstlich und so weiter. Dann hat der Herr noch gesagt, was ihn erwartet. Und das Resultat hier, nachdem er gefragt hat, könnt ihr das? Wir können's. Wie ist das möglich? Menschen können sich leicht überschätzen. Zuerst noch ängstlich, dann gibt es gute Aussichten und schon heißt es, das können wir. Wir Menschen können uns, wenn wir in die Zukunft blicken, ein falsches Bild machen. Petrus sagt auch, wenn die anderen dich auch alle verleugnen, ich nicht. Und Gott schenkt selbstsicheren Christen immer wieder, dass sie eine Landung auf die Nase bekommen. Und das ist auch gut so. Und es ist auch hilfreich, denn wir klammern uns dann auch wieder an Gott. Aber das andere ist auch wahr. Gott bringt seine Leute durch. Die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, haben tatsächlich auch den Leidenskelch der Nachfolge getrunken. Jakobus ging dem Herrn Jesus im Leid hinterher. Er wurde der zweite Märtyrer, der in der Bibel erwähnt wird. Der König Herodes ließ ihn durch das Schwert töten. Apostelgeschichte 12, Vers 2. Und Johannes erlebte auch Verfolgung und wurde auf der Insel Patmos verbannt. Beide wussten, was es heißt, um Jesu zu leiden. Bei dem Weg in die größer werdenden Bedeutung heißt es, bist du bereit, ins Leiden zu gehen? Gilt diese Frage eigentlich nur für spezielle Jünger? Sind hier nur Superchristen angesprochen? Nun, in Lukas Kapitel 14, Vers 27, da sagt der Herr Jesus, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Also Jesus schließt Christsein und Leidensscheue grundsätzlich aus. Das Kreuz ist nicht ein geduldiges Tragen einer Krankheit. Manche Leute meinen ich habe auch ein schweres Kreuz zu tragen, ich habe da jetzt eine Krankheit oder auch einen schwierigen Lebensumstand. Ja, das ist das Kreuz. Ich würde sagen, das ist Leiden, aber es ist nicht das Kreuz, das Jesus meint. Sondern das Kreuz, das Jesus meint, ist Leiden um Gottes Willen. Dieses Kreuz können nur Gläubige tragen. Um ein echter Christ bzw. Jünger von Jesus zu sein, wird die Bereitschaft für Christus zu leiden verlangt. Ohne diese Bereitschaft gibt es kein Jüngersein. Wenn du vor der Entscheidung stehst, soll mein Leben wirklich Tiefgang haben? Soll es für die Ewigkeit gerettet werden? Denke darüber nach, wem du nachfolgst. Er ruft nämlich auch ins Leiden hinein. Weil du Christ bist, stehst du dann auch in Gefahr, deswegen zu leiden, geschnitten zu werden, nicht mehr verstanden zu werden. Aber wer darüber jetzt sich mehr Gedanken macht, über diese Sache, hört euch nochmal die Predigt vom Schorsch an, vom letzten Mal. Sehr gute Predigt, was Gott uns auch schenkt in der Gemeinde. Ja, und Gott will eben uns auch durch die Gemeinde, durch die Geschwister Hilfe zuteil werden lassen. Aber das Leiden wird uns nicht erspart. Der andere Schwerpunkt, den der Herr Jesus hier setzt, ist das Dienen. Hier geht es, wie gesagt, um Größe im Reich Gottes. Hast du dich einmal gefragt, wie kann ich meinen Geschwistern dienen? Wie kann ich die Gemeinde unterstützen? Es geht hier nicht um den Dienst in der Welt, dass du vielleicht da oder dort ein Ehrenamt hast. Es geht hier direkt und allein um den Dienst an den Geschwistern. Jesus spricht, wer unter euch groß sein will, der sei wessen Diener? Bitte? Aller Diener. Und zwar euch, die er hier anspricht. Das sind die Jünger. Wir wissen, die falsche Demut, ich will ja gar nicht groß sein, hat in der christlichen Gemeinde nichts zu suchen. Christus möchte seine Leute anspornen und nicht abschrecken. Nicht, dass wir sagen, ja, wir wollen ja gar nicht. Sondern, ja, ihr sollt. Diese Größe soll aber nicht im Übervorteilen, sondern im Bedienen sichtbar werden. So macht es die Welt. Das heißt, ich komme und will vor allen Dingen bedient werden. Ich komme und man soll mir hauptsächlich nachgehen. Das macht die Welt, sondern umgekehrt. Ich komme und wo kann ich helfen? Wo kann ich dienen? Wo kann ich mittun? Die Welt hat den Gedanken, so wenig wie möglich eigene Leistung und so viel wie möglich rausschlagen. Das kennen wir. Deshalb geht es auch in unserem Land, wird es weniger werden. Ja? Man wird sich immer weniger investieren und man hofft, dass es immer mehr Leute gibt, die einem helfen. Bei dem Herrn Jesus ist genau umgekehrt. Der größte der Jünger soll im Dienst für die Gemeinde deutlich werden. Dabei sollen wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich möchte heute schon auch sagen, vielen Dank für alle die irgendwo mithelfen, bei auch unserer 40-Jahr-Feier. Das machen wir ja nicht für die Gemeindeleitung oder so etwas, sondern wir wollen es einfach nur als Dankeschön Gott gegenüber sagen. Gott hat 40 Jahre diese Freikirche bisher durchgetragen. Wisst ihr, als ich hierher kam vor 20 Jahren, da habe ich dann mitbekommen, wie in Trostberg eine Gemeinde eingegangen ist. In Simbach, in München. Es ist nicht so, dass einfach man sagen kann, das ist selbstverständlich, dass eine Gemeinde lebt und überlebt. Es ist nicht selbstverständlich. Und deshalb ein Dankeschön an Gott. Und wie können wir ihm danken? Indem wir uns investieren. Nur so. Indem wir auch sagen, wir besuchen auch die Veranstaltungen. Wir setzen uns ein für eine gute Sache. Und letztendlich, dass andere, die noch ungläubig sind, auch hierher kommen können und das Evangelium kennenlernen. Wo sollen sie sonst? Die Absicht von Jesus, dient einander und ihr seid bei Gott in der Größe gestiegen. Welchen Grund hat Jesus, es überhaupt seinen Jüngern zu sagen? Nun, die Die Jünger folgen ja dem Herrn Jesus nach. Und Jesus selbst ist Diener, so versteht er sich. Er kam auf die Erde, um zu dienen. Unser Herr ist auch unser Diener. Er diente uns an der Stelle, wo wir uns selbst nicht helfen konnten, am Kreuz auf Golgatha. Und jetzt, was tut der Herr jetzt? Er dient uns immer noch, indem er für uns betet, sich für uns verwendet. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, da heißt es, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Wisst ihr, warum dass wir noch glauben können? Weil da jemand ist, der für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhört. Nicht, weil wir so toll und so stark sind. Weil der gute Hirte ein Interesse hat, dass seine Schafe in den Himmel kommen. Deswegen. Und so dient er uns. Und er wird uns morgen dienen und übermorgen und so weiter. Und wenn wir gesündigt haben, dann wird er uns wieder im Geiste die Füße waschen. Wird wieder auch unsere Schuld vergeben. Und so wird er weiter dienen, bis wir 80, 90, 100 Jahre sind oder früher sterben. Unser Herr dient seinen Schafen, und zwar so sehr, dass er sagt, lieber sterbe ich wie meine Schafe. Er gibt sein Leben für die Schafe. Das macht kein anderer Hirte. Der freut sich, wenn der Wolf kommt und ein Schaf reißt. Okay, es hat mich nicht erwischt. Aber das, so denkt der Herr Jesus nicht. Jesus ist ein Diener. Und wenn unser Herr eine dienende Ausrichtung hat, dann können wir uns nicht zurücklehnen. Die Erde war sein Dienstfeld und wir sind noch auf der Erde. Wurde dem Herrn Jesus nie gedient? Oh doch, ihm wurde auch gedient. Maria und Martha dienten ihm oder die Schwiegermutter des Petrus dienten ihm. Die Jünger, die er losschickte, dienten ihm. Und doch verstand der Herr Jesus sein Leben hier auf dieser Erde, hier in dieser Zeit, nicht, dass er bedient wird, sondern wenn man ihm dient, dann hat es nur einen Grund, damit auch er weiter dienen konnte. Dass er gefördert wurde, dass er sich hingab für den Menschen. Wir als seine Jünger haben ihn als Vorbild. Und die Welt sieht an den Jüngern, was uns wichtig ist. Die Welt wird von Worten überflutet. Vielleicht seid ihr jetzt auch schon etwas überflutet. Ich bin schon 10 Minuten über der Zeit, bin auch gleich fertig. Aber was die Welt braucht, sind Taten. Sind Taten, um überhaupt zu registrieren, dass da was Wichtiges ist. Wenn wir nur davon sprechen und etwas anderes tun, dann wird die Welt sich nicht dafür interessieren. Sie wird sich erst dafür interessieren, wenn wir uns einsetzen für dieses ja, große und gute Werk Gottes. Der Herr Jesus ist deshalb so glaubwürdig, weil sein Leben in Worten und Taten eine Einheit ist. Und dies will er auch bei uns bewirken. Dies, liebe Geschwister, geht nur in kleinen Schritten. Das heißt, dass man einen Entschluss fasst in seinem Herzen und diesen Entschluss Gott sagt, Herr, hilf mir. Hilf mir aus meiner Trägheit. Ich möchte hier einen Anfang setzen. Vielleicht wäre sogar, wo man sich noch gar nicht darüber Gedanken gemacht, beim Bibelmarathon mitzumachen. Ja, ich werde ein Kapitel lesen. Es soll vielleicht mein erster kleiner Schritt sein oder irgendetwas anderes. Ich will mittun. Gott möge uns ja Gnade schenken und Ideen schenken. wo er uns gebrauchen möchte. Gott segne uns zusammen. Amen.